Viele Christen fragen sich, woran sich ein wirklich geheiligtes Leben im Alltag erkennen lässt, nicht nur im persönlichen Bereich, sondern gerade auch im Miteinander der Gemeinde. Der erste Thessalonicher Brief richtet sich an junge Gläubige und zeichnet ein erstaunlich klares Bild davon, wie Gott Menschen für sich auswählt, sie durch ein kraftvolles Evangelium zu sich ruft und sie in ein Leben stellt, das frei von Götzen, erfüllt von Gottes Gegenwart und ausgerichtet auf die Wiederkunft Christi ist. Ausgewählt von Gott, die verborgene Grundlage eines heiligen Lebens. Wenn Paulus die jungen Gläubigen in Thessalonich von Gott geliebte Brüder nennt und hinzufügt, dass er ihre Auserwählung kennt, öffnet er einen Blick hinter den sichtbaren Rand ihres Lebens. Ihr Glaube, ihre Freude mitten in Drangsal, ihr frischer Eifer im Gemeindeleben sind für ihn nicht nur schöne Früchte, sondern Spuren eines viel älteren Wirkens Gottes. Hinter ihrer Entscheidung für Christus steht Gottes Entscheidung für sie. So heißt es in Epheser 1:4, so wie er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, damit wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Noch bevor es Weltgeschichte gab, hat Gott in Christus Menschen ins Auge gefasst und ihnen einen Platz in seinem Herzen und in seinem Haus gegeben. Dass du heute das Evangelium verstehst, Christus liebgewonnen hast und dich mit anderen Gläubigen versammelst, ist, biblisch gesehen, kein Zufall und keine rein menschliche Geschichte, sondern Ausdruck dieser verborgenen Wahl. Auserwählung bezieht sich auf Gottes Erwählen vor der Grundlegung der Welt zu seinem ewigen Vorsatz. Die Apostel wussten, dass die von Gott geliebten Brüder in dieser Weise von Gott erwählt worden waren zur Erfüllung seines Herzensverlangens. Sie wussten, dass die Thessalonicher zu Gottes auserwähltem Volk, seinen Erwählten, gehörten. Ihre Auserwählung war in einem solchen Maß offenbar geworden, dass die Apostel die Gewissheit hatten, dass die gläubigen Thessalonicher von Gott auserwählt worden waren. Diese Erwählung bleibt nicht als abstrakte Lehre im Hintergrund, sie trägt den Glauben mitten in den Spannungen des Alltags. Denn wenn Gott vor Grundlegung der Welt beschlossen hat, dich in Christus zu haben, dann beginnt deine Sicherheit nicht bei deiner Treue, sondern bei seinem Ratschluss. Unser Empfinden schwankt, unsere geistliche Verfassung ist nicht jeden Tag gleich, aber Gottes Entscheidung, dich zu lieben, ist nicht launhaft. Darum kann ein heiliges Leben aus Ruhe wachsen, nicht aus der Sorge, ständig etwas zu verlieren, sondern aus der Gewissheit, schon längst gefunden worden zu sein. Wer sein Dasein im Gemeindeleben so versteht, als ein Zeichen von Gottes ewiger Zuwendung, lernt anders zu denken und zu fühlen, Dankbarkeit statt Vergleich, Vertrauen statt innerer Verteidigung, Gelassenheit mitten in Umbrüchen. In dieser Atmosphäre kann Heiligkeit sich entfalten wie eine Pflanze in gutem Boden, nicht als krampfhafter Versuch, sich würdig zu machen, sondern als Antwort eines Herzens, das weiß, dass es gewollt, gekannt und getragen ist. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben wird belastbar, wenn es in dieser Gewissheit verwurzelt ist, Gott hat mit mir nicht gestern begonnen. Wo ein Gläubiger sich immer neu von Gottes ewiger Erwählung berühren lässt, findet er Mut, auch durch dunklere Phasen im Glauben zu gehen, ohne in panische Selbstbeobachtung zu verfallen. Die Gemeinde wird zu einem Ort, an dem Menschen ihre Brüder und Schwestern nicht zuerst an deren momentaner geistlicher Leistung messen, sondern im Licht der Tatsache sehen, dass auch sie von Gott auf sein Herz genommen sind. Diese Sicht stillt den Drang zur Selbstdarstellung, entlastet von ehrgeizigem Perfektionismus und macht frei, gemeinsam zu wachsen. So wird Heiligkeit zu einer Geschichte, die Gott selbst geschrieben hat und weiterschreibt, und wir dürfen sie mit Staunen und Vertrauen mitgehen. Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. So wie er uns in ihm vor Grundlegung der Welt auserwählt hat, damit wir heilig und makellos seien vor ihm in Liebe. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben wird belastbar, wenn es in dieser Gewissheit verwurzelt ist, Gott hat mit uns nicht erst begonnen, als wir zu glauben anfingen, sondern er hat uns in Christus gesehen, geliebt und erwählt, bevor es überhaupt eine Welt gab. Wer so auf sein eigenes Glaubensleben und auf die Gemeinde schaut, wird innerlich ruhiger, dankbarer und weniger von sich selbst besessen. Statt aus Angst, etwas zu verlieren, entsteht Heiligkeit als Antwort auf empfangene Liebe. Die Gemeinde wird dann zu einem Raum, in dem Menschen sich gegenseitig als von Gott Erwählte achten und einander gerade in Schwäche tragen, im Vertrauen darauf, dass Gottes unwandelbarer Ratschluss stärker ist als unsere wechselhafte Verfassung. Evangelium in Kraft, ein Leben, das Botschaft und Vorbild zugleich ist. In Thessalonich war das Evangelium kein leeres Echo guter Worte. Paulus schreibt, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Man hörte nicht nur, was die Apostel sagten, man sah, wie sie lebten. Ihr Dienst war durchdrungen von einer inneren Überzeugung, die sich im Umgang mit den Menschen, im Tragen von Leid und in der Art zeigte, wie sie miteinander und mit der Gemeinde umgingen. Evangelium in Kraft bedeutet daher nicht zuerst laute Auftritte, sondern ein Leben, in dem dieselbe Botschaft, die verkündigt wird, auch verkörpert ist. Ihre Worte trugen Gewicht, weil ihr Leben dieselbe Melodie spielte. Die Apostel predigten nicht nur das Evangelium, sie lebten es. Ihr Dienst des Evangeliums geschah nicht nur durch Worte, sondern auch durch ein Leben, das die Kraft Gottes offenbart, ein Leben im Heiligen Geist und in der Gewissheit ihres Glaubens. Sie waren das Vorbild der frohen Botschaft, die sie verkündigten. Die Wirkung blieb nicht bei den Aposteln stehen. Die Thessalonicher wurden, wie Paulus sagt, unsere Nachahmer und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Sie lernten an Menschen, wie Glaube konkret aussieht und wurden dabei in die Schule Christi selbst genommen. Zu ihm sagt Jesus, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. So entsteht eine Kette von Vorbildern, die Apostel leben, was sie predigen, die jungen Gläubigen schauen hin, lassen sich formen und werden ihrerseits zu Menschen, an denen andere den Herrn erkennen. Der Glaube der Gemeinde beginnt, zu erklingen, nicht als Werbekampagne, sondern als Summe vieler kleiner, glaubwürdiger Lebensgeschichten. Wo das Evangelium im Gemeindeleben so Raum gewinnt, dass es nicht nur gehört, sondern in Charakter, Beziehungen und Umgang mit Leid wiederzufinden ist, entsteht eine stille, aber kraftvolle Ausstrahlung. Ein heiliges Leben zeigt sich dann darin, dass jemand seine Worte nicht höher stellt als seinen Wandel, sondern dem Heiligen Geist erlaubt, das Herz sanft und demütig zu machen. Solche Menschen können mit großer Gewissheit sprechen, ohne laut zu werden, und sie werden zu Vorbildern, ohne sich vorzudrängen. Für eine Gemeinde bedeutet dies eine tiefe Ermutigung, niemand muss perfekt sein, aber alle dürfen miteinander auf Christus hinwachsen, der das eigentliche Vorbild ist, und gerade so wird das Evangelium glaubwürdig für Menschen, die von außen zuschauen. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben zeigt seine Kraft dort, wo das Evangelium nicht an der Tür der Versammlung stehen bleibt, sondern in den Alltag hineinreicht, in Gespräche, Konflikte, Entscheidungen, den Umgang mit Schwäche und Schuld. Wenn Gläubige zulassen, dass der Heilige Geist ihren Charakter formt und ihre Worte mit einem passenden Leben unterlegt, werden Gemeinden zu Orten, an denen man spürt, hier ist nicht nur eine Lehre, sondern ein lebendiger Christus am Werk. Das schenkt stille, aber tiefe Gewissheit und macht Mut, selbst in kleinen, unspektakulären Schritten dem Herrn ähnlicher zu werden und so Teil einer Kette von Menschen zu sein, durch die das Evangelium weiterklingt. Ohne Götzen, mit einem lebendigen Gott, in Erwartung des kommenden Sohnes. Als Paulus auf das Werk Gottes in Thessalonich zurückblickt, fasst er das Wesen ihres neuen Lebens in drei kurzen Sätzen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten. Zuerst steht die Abwendung, weg von den Götzen. Im damaligen Umfeld waren das sichtbare Statuen und Kulte, heute nehmen Götzen oft feinere Formen an. Ein Götze ist alles, was unser Herz stärker bindet als Gott, unsere eigene Wichtigkeit, Erfolg, Beziehungsideale, Sicherheit, Genuss. Heiliges Leben bedeutet nicht, dass es solche Dinge nicht mehr gäbe, sondern dass sie ihren Platz verlieren, unseren inneren Mittelpunkt zu besetzen. Dieses Umdrehen zu Gott ist ein einmaliger Schritt und zugleich ein fortlaufender Weg, immer wieder wird sichtbar, woran unser Herz hängt, und immer wieder lädt Gott ein, sich neu ihm zuzuwenden. In diesen Versen sehen wir drei Aspekte als Inhalt eines heiligen Lebens für das Gemeindeleben, sich von den Götzen zu Gott zu wenden, einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf seinen Sohn aus den Himmeln zu warten. Sich von den Götzen zu Gott zu wenden, einem lebendigen und wahren Gott zu dienen und auf seinen Sohn aus den Himmeln zu warten, sind die drei grundlegenden Substanzen des christlichen Lebens, von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet. Doch es bleibt nicht bei einem Abstandnehmen von falschen Bindungen. Paulus betont, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Gott bleibt nicht Idee oder System, er handelt, spricht, korrigiert, tröstet, er ist lebendig. Wo wir ihm dienen, geht es nicht nur um äußere Tätigkeiten, sondern um ein Leben, das sich seiner Gegenwart bewusst ist. In Hebräer 9,14 heißt es, das Blut Christi reinige unser Gewissen von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen. Heiligkeit ist deshalb ein wachsendes Hineinfinden in diesen lebendigen Austausch. Gott wirkt an uns, und wir antworten ihm im Glauben und im Gehorsam. Das dritte Kennzeichen spannt den Blick weit nach vorne, und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Ein heiliges Leben rechnet damit, dass die Geschichte nicht in sich kreist, sondern auf das Wiederkommen Christi zuläuft. Wer so hofft, wird innerlich gelöst von einer rein irdischen Zukunftsplanung und kann Gemeindeleben als Vorbereitung auf eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht verstehen. Diese drei Linien, Abwendung von den Götzen, Dienst für den lebendigen Gott, Erwartung des kommenden Sohnes, geben dem christlichen Leben Richtung und Tiefe. Sie schützen davor, Heiligkeit auf moralische Anstrengung zu verkürzen oder im Aktivismus der Gemeinde zu verlieren. Wo ein Herz lernt, sich immer neu von heimlichen Götzen zu lösen, Gottes lebendige Gegenwart im Alltag ernst zu nehmen und im Licht der Wiederkunft Jesu zu denken, bekommt auch die Gemeinde ein anderes Gepräge, weniger Fixierung auf Erfolg und Sichtbarkeit, mehr leise Treue und geteilte Hoffnung. In solcher Atmosphäre wächst ein heiliges Leben nicht isoliert, sondern miteinander, als Lebensstil einer Gemeinschaft, die weiß, dass sie einem lebendigen Gott gehört und einem kommenden Herrn entgegengeht. Denn sie selbst berichten über uns, was für einen Eingang wir bei euch fanden und wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben findet sein Gleichgewicht, wenn diese drei Merkmale zusammengehören: ein Herz, das sich von inneren Götzen löst, ein Dienst, der aus der Beziehung zu einem lebendigen Gott lebt, und eine Hoffnung, die auf das Kommen Jesu ausgerichtet ist. Dann wird Glauben nicht von der Vergangenheit oder von der Gegenwart verschluckt, sondern spannt sich zwischen Gottes Wirken heute und seinem zukünftigen Handeln auf. Eine Gemeinde, die so lebt, kann nüchtern in der Welt stehen und zugleich mit leuchtender Erwartung nach oben schauen, nicht weltabgewandt, aber doch frei genug, um Christus an die erste Stelle zu setzen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns in der vergangenen Ewigkeit geliebt und in dir erwählt hast und dass unser Glaube heute ein Zeichen deiner treuen Hand ist. Stärke in uns die Gewissheit, dass unser Leben und unser Platz im Gemeindeleben auf deinem ewigen Ratschluss ruhen und nicht auf unserer eigenen Kraft. Befreie unsere Herzen von sichtbaren und verborgenen Götzen, die uns von dir abziehen, und fülle unser Zeugnis mit der Kraft des Heiligen Geistes, damit Wort und Lebensstil zusammen dein Evangelium glaubwürdig widerspiegeln. Entzünde in uns eine frische Hoffnung auf dein Kommen aus den Himmeln, damit wir als Gemeinde nüchtern, freudig und ausgerichtet auf deine Wiederkunft leben. Lass dein heiliges Leben in uns wachsen, damit du in deiner Gemeinde verherrlicht wirst. Amen.